Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Wir sind wieder zurück am Fohlenstammtisch. Heute mit dabei ist der Holger. Hallo Holger, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Björn. Viele Grüße aus Münster. Schön, wieder dabei sein zu können.
Ja, schön, dass du wieder da bist. In der letzten Episode war ich ja hier mit Markus allein. Also sehr schön, auch deine Stimme jetzt wieder zu hören. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal wieder mit mehreren Leuten vom Fohlenstammtisch hier zusammenzukommen. Wir haben ein paar Themen mitgebracht, die wir seit der letzten Aufzeichnung einmal diskutieren wollten, allen voran. Und ich glaube, ja, das hat jeder von uns Fans auch schon mitbekommen, eben der Aussage bzw. der Berufung von Gerardo Seoane bezüglich des Kapitäns und des Mannschaftsrats. Da hat sich Borussia ja ein bisschen verändert oder deutlich verändert vielmehr. Wir haben einen neuen Kapitän. Tim Kleindienst ist der Kapitän für die bevorstehende Saison, die ja Sonntag startet, und sein Stellvertreter wird Rocco Reitz sein. Holger, wie hast du das Ganze aufgenommen? Was war so deine Meinung, als du das gehört hast, dass eben Tim Kleindienst unser Kapitän ist und Rocco sein Stellvertreter sein wird?
Ich bin positiv sehr überrascht darüber. Ich glaube, wir haben uns das alle gewünscht, dass sich da was tut im Mannschaftsrat. Und Tim Kleindienst ist prädestiniert dafür, unser Kapitän zu sein und die Mannschaft aufs Spielfeld zu bringen. Er ist immer ein Vorbild in Sachen Einsatz und Leidenschaft und daher perfekt. Und Rocco als Stellvertreter kann ich auch nur unterstützen, wird die Rolle jetzt ausfüllen die nächsten Wochen. Und auch der Mannschaftsrat, wie er aufgestellt ist, finde ich klasse. Da sind alte Leute dabei, da sind Leute dabei, die so in diesem mittleren Jahrgang sind, und neue Leute mit Elvedi, Sander und Dieks. Daher finde ich richtig gut. Ich bin positiv überrascht und ich fand es auch ganz gut, wie sie es kommuniziert haben. Da auch mal zurückgespiegelt an den Verein, dass sie sehr offen und klar kommuniziert haben, schon vor der Saison oder beziehungsweise vor dem Pokalspiel schon, und auch mit einem Statement, und daher haben sie gut gemacht.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich war auch positiv überrascht darüber, wie kommuniziert wurde. Wir hatten ja in den letzten Wochen und Monaten häufiger schon erwähnt, dass die Kommunikation bei Borussia eher etwas träge war. An dieser Stelle fand ich es genau richtig. Auch eben die Entscheidung von Seoane fand ich sehr positiv. Also das hat mich direkt wieder ein bisschen euphorisiert, muss ich tatsächlich sagen. Wenn ich es mir selbst hätte aussuchen dürfen oder können, hätte ich tatsächlich Rocco Reitz zum Kapitän ernannt und Tim Kleindienst als seinen Vertreter gesehen. Aber gut, mit dieser Wahl können wir, glaube ich, alle sehr gut leben, und vor allem bringen beide eben genau das mit, was du dir von einem Kapitän auf dem Platz auch wünschst und erhoffst, nämlich, dass das die Lautsprecher sind, die vielleicht auch mal ein bisschen energischer zum Schiri gehen, vielleicht auch mal das ein oder andere Zeichen setzen. Ich muss da immer wieder an Lars Stindl denken, der zwischendurch einfach mal eine Grätsche ausgepackt hat und sich ganz bewusst mal eine gelbe abgeholt hat, weil er eben dieses Zeichen setzen wollte. Das ist mir, seit Lars Stindl nicht mehr für uns spielt, ein bisschen untergegangen. Ich fand unsere Kapitäne da auch ein bisschen zu brav. Ich meine, klar, wenn der Torhüter Kapitän ist, kannst du dir von dem nicht erwarten, dass der jemanden umsetzt. Das geht dann schnell in die Hose.
Ja, das hat er aber gemacht. Ne?
Genau, das hat er auch einmal gemacht, ja. Gegen Augsburg war das, glaube ich. Ne?
Und, ja, leider.
Und von daher finde ich, ist das von genau diesen beiden Spielern optimal gewählt und hätte ich selbst nicht besser machen können. Und ja, zum Mannschaftsrat, das hast du schon angesprochen, Holger, mit Nico Elvedi ist jemand im Mannschaftsrat, der die Borussia in- und auswendig kennt. Nico Elvedi ja mittlerweile auch schon eine echte Vereinslegende, der ist ja schon so lange da. Und ein bisschen erstaunlich fand ich dann aber tatsächlich die Wahl von Sander und Dix, denn Sander ist jetzt erst in seiner zweiten Saison, fand ich aber sehr positiv, wie er sich letztes Jahr entwickelt hat. Und ja, mit Kevin Dix kommt jemand ganz Neues, der als Neuverpflichtung in die Saison geht, zu Borussia und wird direkt in den Mannschaftsrat gewählt. Das gibt mir als Fan aber auch eine gewisse Rückmeldung, weil du siehst ja offensichtlich direkt, mit welchem Standing der bei Borussia angekommen ist.
Ja, absolut. Definitiv. Der ist ja auch ein gestandener Spieler. Der ist jetzt auch nicht mehr ganz so jung mit 28. Sander war vorher auch schon Kapitän bei Kiel. Also scheint er diese Rolle auch anzunehmen bei Gladbach. Also auch Präsenz zu zeigen und vielleicht auch intern das ein oder andere Wort zu erheben. Also das finde ich auch ziemlich gut. Ich finde es auch gar nicht so unclever, Rocco Reit zum Stellvertreter zu machen und Kleindienst zum Kapitän hinsichtlich der Verletzungszeit jetzt. Also damit ist die Last eher bei Kleindienst, für den das mit Sicherheit nicht eine Last ist, Kapitän zu sein, so schätze ich ihn ein. Aber damit wird auch Rocco, der kann schon mal so ein bisschen reinschlüpfen in die Rolle, aber die große Last ist noch nicht da. Jetzt bei den ersten Spielen vielleicht, aber dann kann er auch wieder ein bisschen zurücktreten. Also ich finde das gar nicht so unclever, das so aufgestellt zu haben und vor allem natürlich auch nochmal ganz klar zu sagen, Rocco hier, du bist unser Eigengewächs, du bist jetzt schon gestandener Spieler und du bist unsere Zukunft eigentlich und wir setzen auf dich. Also das haben sie schon gut gemacht.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also das ist natürlich ein Argument, das auf jeden Fall zählt und auch sticht in dem Moment. Tim Kleindienst fällt jetzt erstmal noch eine längere Zeit aus. Wer weiß, wann der tatsächlich dann auch wieder auf dem Platz steht und wieder die volle Distanz auch gehen kann. Es kann ja gut sein, dass wenn er eben zurückkehrt, ich glaube, die Prognose war irgendwie Anfang November, dass der dann eben noch nicht so weit ist, dass er über 90 Minuten direkt gehen kann. Von daher ist diese Wahl so schon gut und sinnvoll. Ja, jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen. Die Perspektive für Rocco ist natürlich auch absolut sinnvoll. Ich meine, da gab es jetzt ja auch schon das ein oder andere Gerücht über einen potenziellen Abgang. Wer weiß, wo da die Reise für Rocco Reitz in den nächsten Monaten, beziehungsweise dann eben im nächsten großen Transferfenster im Sommer nochmal hingeht. Und von daher finde ich ihm ja diese Ehre zuteilgeben zu lassen, dass er eben die Mannschaft als Kapitän jetzt aufs Feld führt, definitiv sinnvoll. Was mich wirklich sehr erstaunt hat. Jetzt haben wir über die Kapitäne und über den Mannschaftsrat gesprochen, was mich wirklich sehr erstaunt hat. Und da geht es dir bestimmt auch so, Holger, ist die Tatsache, dass Weigel dort nirgends zu finden ist. Man hat jetzt schon zwischen den Zeilen lesen können. Ich glaube, die RP hat es auch in ihrem Podcast schon abgehandelt. Dort wurde es auch schon thematisiert. Man hat gehört oder gelesen, dass Weigel selbst auf den Trainer zugegangen ist und dort eben angefragt oder ausgesagt hat, dass er zukünftig für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stehen möchte. Und das hat mich definitiv verwundert. Und das Erste, was mir da direkt in den Sinn gekommen ist, war eben die Frage nach dem Weshalb. Und da ist die Frage, und da gibt es jetzt ja auch schon wieder direkt die ersten Gerüchte, steht da womöglich noch ein Wechsel bevor?
Möglich, möglich ist das. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich die Motivation war oder der Grund war, weshalb er gesagt hat, er möchte nicht mehr Kapitän sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eigentlich die letzte Saison war. Die war für ihn, glaube ich, nicht ganz einfach. Das sind ja auch Menschen, die mitkriegen, wie andere über sie urteilen. In sozialen Netzwerken haben wir das ja schon oft thematisiert. Das ist ja teilweise wirklich unter aller Sau. Und da war ja auch sehr oft zu lesen, dass ein Grund auch Weigel wäre, weshalb die Mannschaft dann immer so phlegmatisch spielt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das sehr zu Herzen gegangen ist bei ihm und dass er da doch vielleicht ein bisschen mürbe gemacht worden ist. Ich fände es sehr schade, wenn es so wäre, weil er hat immer sein Mann gestanden, er war in fast allen Spielen dabei, er hat fast immer auch Leistung gezeigt. Er ist von seiner Art des Fußballs her passt er, ist er ein anderer Fußballer, er passt nicht so ganz zu Gladbach, aber das kann man ihm jetzt auch nicht vorwerfen. Er wurde für Farke geholt und musste letztendlich jetzt vielleicht auch einen anderen Spielstil dann abrufen, was auch ein bisschen unglücklich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Wenn es so wäre, wäre das sehr schade. Weil ich finde das nicht okay. Kritik muss sein, aber wenn sie dann unter der Gürtellinie ist, dann finde ich das nicht in Ordnung. Wenn die konstruktiv ist, und das haben wir auch schon öfters an Weigel diese konstruktive Kritik weitergegeben, dann finde ich das auch okay. Aber wir können nur spekulieren. Ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da schon seinen Abgang vorbereitet hat vor ein paar Wochen, weil also die Gerüchte kommen ja jetzt erst nach dem Pokalspiel auf. Also vorher hat man ja überhaupt gar nichts gehört, dass er die Tendenz hat, den Verein zu verlassen. Also deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen Zufall gerade.
Ja, das stimmt, sehe ich auch so. Und vor allem dürfen wir eins nicht außer Acht lassen. Ich glaube, im Trainingslager am Tegernsee wurde Weigl ja darauf angesprochen, ob er denn mit einem Wechsel liebäugeln könnte oder ob er sich ganz klar bei Borussia sieht. Und da hat er sich ja mehr oder weniger ganz klar zu Borussia noch bekannt. Also er sagte, er fühlt sich wohl und klar, wenn was kommt, also diese Standardfloskel, ne? Wenn was äußerst Attraktives kommt, ist man offen dafür. Aber prinzipiell fühle ich mich da wohl, wo ich bin. Und ja, das war unterm Strich seine Aussage. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Was natürlich auch zur Wahrheit gehört, und das hast du auch gerade schon angesprochen, die Erwartungshaltung von Jule Weigl oder die an Jule Weigl gestellt wurde, die war ja enorm. Der wurde damals verpflichtet, oder beziehungsweise ja erstmal ausgeliehen und dann verpflichtet unter Farke, der einen ganz anderen Fußball spielen wollte, als wir das heute tun. Und das passt so ein bisschen in die Storyline Borussia, finde ich. Seit dem Abgang von Marco Rose, weil irgendwie war das alles nicht Fisch und nicht Fleisch. Da wurden Entscheidungen getroffen, die okay waren, teilweise alles andere als okay waren. Und Weigl ist jemand, der in diese Story ganz gut reinpasst. Das ist ein super Typ, absolut bodenständig, was man so von dem mitbekommt, sowohl in den Interviews als auch bei den Vlogs, die Borussia postet, immer gut gelaunt, immer ganz sachlich und ruhig. Aber ja, er hat halt eben dieses Problem, dass er eigentlich diese Sechserrolle ausfüllen soll, die nun mal nicht seine Position ist. Er ist ein Spieler, der sehr auf Ballbesitz und Ballsicherheit bedacht ist, das aber eben nicht das ist, was die Fans von ihm erwarten, vielleicht auch der Trainer von ihm erwartet, aber er ist halt nun mal da. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Wir werden gleich sicherlich noch über die Aufstellung im Pokalspiel sprechen, aber auch da habe ich mir zuerst mal die Augen gerieben, als ich dann eben gesehen habe, dass der nur auf der Bank sitzt und auch tatsächlich nicht eingewechselt wurde. Und das wirft dann doch ein paar Fragen auf, weil da reden wir gleich drüber. Das wird, glaube ich, ein bisschen komplexer, das rauszubekommen oder die Intention vom Trainer da nochmal zu finden. Aber ja, Weigl, ich persönlich würde es tatsächlich begrüßen, wenn er noch wechseln würde, einfach mit dem Hinblick auf den finanziellen Aspekt mal wieder, den wir bei Borussia jetzt ja auch seit Monaten immer wieder thematisieren. Es ist kaum Geld da für Neuverpflichtungen. Das Gehaltsgefüge fängt langsam wieder an zu stimmen. Weigl ist ein Topverdiener. Das heißt, wenn der verkauft wird, wird er auf jeden Fall über Marktwert verkauft. Es würde viel Gehalt freigeben und würde dann vielleicht auch wieder anderen Handlungsspielraum schaffen. Ja, wie zum Beispiel eben für eine mögliche Nachfolge von Kou Itakura in der Abwehr, weil da ist es ja eben so, Kou Itakura hat unsere Borussia verlassen, ist zu Ajax Amsterdam gewechselt und wir wissen Stand heute nicht, wird es nochmal einen Ersatz für Kou geben oder wird es keinen Ersatz geben. Zur Realität gehört, wir sind aktuell relativ ja, gut aufgestellt, ist eigentlich schon übertrieben, aber wir sind zumindest mal mit unseren Innenverteidigern so aufgestellt, dass wenn alle fit sind, es kein Problem darstellen sollte. Aber da ist eben die Frage, sind auch alle fit? Wie siehst du das Thema rund um die Abwehr, Dreier- oder Vierer- oder Fünferkette, wie auch immer aufgestellt wird, und dann eben die aktuellen Personalien hinten drin, Holger?
Also ich glaube, der Ersatz für Kou Itakura ist ja eigentlich schon da. Das ist Deeks. Den haben sie ja schon im Januar verpflichtet, weil eigentlich klar war, dass Itakura geht und dass wir den nochmal versilbern können. Also so sehe ich das, dass das der Ersatz ist. Wir haben aber auf der rechten Seite Leiner verloren. Also da haben wir definitiv einen weniger. Also wenn wir von acht, wenn wir Viererkette spielen, was wir vorwiegend machen werden. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass in letzter Zeit eine Dreierkette gespielt worden ist. Vielleicht während letzte Saison während eines Spiels mal auf eine Fünferkette gewechselt, aber grundsätzlich glaube ich, ist die Grundordnung eine Viererkette. Bräuchte man eigentlich acht Spieler, würde ich sagen, also dass man immer einen Ersatz hat, das haben wir soweit auch. Nur auf der rechten Seite fehlt wer und du hast es angesprochen, Deeks hat auch immer so ein paar Probleme, hat er auch schon bei seiner vorherigen Station gehabt, weiß jetzt auch nicht, wie anfällig der grundsätzlich ist, also das wäre schon ganz schön eng gestrickt, wenn jetzt keiner mehr kommen würde. Also ich würde schon sagen, wir brauchen noch wen und vielleicht brauchen wir wen, der auch gleichzeitig rechts spielen kann. Das ist natürlich, das ist dann solche, ja, polyvalenten Spieler, die auf mehreren Positionen spielen können, suchen natürlich irgendwie alle und dementsprechend sind die auch sehr teuer, aber ich glaube, wir sollten schon noch einen kaufen. Also ich glaube, das ist ein bisschen eng, weil wir auch nicht so ganz wissen, ja, Friedrich ist Ersatz und Kirodia. Und ja, ich weiß es nicht. Also reicht das aus? Also Kirodia, der hat jetzt auch noch nicht mal eine ganze Saison durchgespielt. Der war immer Ersatz. Wenn der jetzt mal ein halbes Jahr spielt, kann das gut sein. Wir sind dann zufrieden, aber es kann auch voll nach hinten losgehen. Mir kommt es ein bisschen eng an der Stelle vor, also in der Abwehr. Daher würde ich schon fast sagen, lasst uns da noch einen verpflichten. Da sagen natürlich dann wieder Leute, ja, was mit der Jugend? Würde man die da blockieren? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Oder man muss halt gucken, wenn man nochmal einen kaufen würde, dass dann vielleicht auch ein Friedrich nochmal sagt, Perspektive ist nicht da und geht, und man zieht dann nochmal einen hoch von der Jugend, ne? Dass man den auch mal von der Payroll kriegt. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Also man holt nochmal einen, der spielen kann, der vielleicht so Anfang 20 ist, man verkauft den Friedrich nochmal und zieht nochmal einen aus der Jugend hoch. Aber das sind ja totale Wunschträume, also bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir auch gar nicht sicher, haben wir das Geld überhaupt dafür? Das ist ja auch mal so eine Sache. Wir haben zwar jetzt ein bisschen was eingenommen, aber so ganz so sicher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Björn. Haben wir eigentlich überhaupt das Geld? Also trotz der Itakura-Millionen, also es werden mit Sicherheit nicht 10 Millionen sein.
Ja, das ist genau der Punkt, den ich eben bei einem potenziellen Weigel-Abgang ja angesprochen habe oder worauf ich blicke vielmehr. Also vielleicht an der Stelle nochmal, wenn da immer so plump drüber gesprochen wird, den verkaufen, den verkaufen, den kaufen. Es geht natürlich in erster Linie um das Sportliche. Borussia ist ein Sportclub beziehungsweise ein Fußballverein, der eben auf dem Platz alles abrufen muss. Und ist dann natürlich auch gar nicht negativ oder böse gemeint, wenn wir sagen, irgendjemand soll verkauft werden. Aber jetzt mal rein sportlich betrachtet, ist es ja einfach so, dass gewisse Personalien recht eingefahren sind und die uns sportlich vielleicht eben nicht mehr so weiterhelfen, wie das aktuell von dem Trainerteam benötigt wird. Und du hast jetzt schon ein paar Namen angesprochen, die ich da definitiv in genau dieser Situation sehe. Also mit unserem Mittelfeld, das ja sehr gut besetzt ist, könnte ich persönlich, wie gesagt, damit leben, wenn sportlich ein Jule Weigel nicht mehr da wäre. Und gleiches gilt in der Abwehr. Meiner Meinung nach für Marvin Friedrich. Wir dürfen eins nicht vergessen: Marvin Friedrich ist damals von Max Eberl in der Wintertransferperiode verpflichtet worden. Der kam als Kapitän von Union Berlin zu uns. An den wurde, genau wie an Jule Weigel, eine riesige Erwartungshaltung gesetzt von uns allen, vielleicht auch zu Recht. Er konnte dem aber nie gerecht werden. Und auch da gibt es unterschiedliche Faktoren, warum das der Fall ist. Aber jetzt machen wir uns doch mal nichts vor. Marvin Friedrich bekommt kaum Einsatzzeiten, wird hin und wieder eingewechselt. Ja, hat auch das ein oder andere Spiel viele Minuten gesammelt, aber unterm Strich ist das nicht die Vorstellung, die Marvin Friedrich an seine Einsatzzeiten bei Borussia hat. Und da hinterfrage ich mich als Fan oder hinterfrage ich Borussia als Fan, selbst wenn Marvin Friedrich jetzt nochmal in der Startaufstellung steht und er vielleicht die Alternative ist, er ist ja nicht unser erster oder zweiter Innenverteidiger, sondern halt nominell der dritte oder vierte, kann der denn dann überhaupt das abrufen, was von ihm benötigt wird? Und ja, die Frage nach dem polyvalenten Spieler, ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du das gesagt hattest, weil hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt. Das ist halt eben Kevin Dix. Und ja, ich sehe das genauso. Der kam noch vor dem Verkauf von Ko Itakura als Nachfolger von Ko Itakura. Und er ist eben so aufgestellt, dass er in der Abwehrposition mehr oder weniger jede Position begleiten kann. Ich denke, wir werden ihn alle in der Innenverteidigung sehen, ob jetzt linker oder rechter Innenverteidiger, lassen wir mal noch außen vor. Ich sehe ihn aber nicht auf dem rechten Verteidiger.
Ich
Brauchen wir jemanden? Ja, bitte?
fände es schade, weil er da ein bisschen verschenkt wäre, ne? Also ganz rechts, ehrlich gesagt.
Genau. Aus dem Grund würde ich ihn auch in der Mitte sehen. Ich sehe ihn nicht als Rechtsverteidiger, aber ich glaube, dass das so ein bisschen die Überlegung von Borussia war, dass sie halt eben gesagt haben, klar, mit Kevin Dix hast du jemanden, der als Skelly Backup oder generell als Skelly Konkurrent agieren kann. Und du hast natürlich noch Nico Elvedi. Und Nico Elvedi war ja in seiner Anfangszeit bei Borussia, ich musste gerade kurz überlegen, unter Lucien Favre als Rechtsverteidiger gestartet. Also der wäre potenziell auch nochmal ein Kandidat, der diese Rolle begleiten könnte. Ob das jetzt aber Sinn macht, nach so vielen Jahren Innenverteidigung bei einer Mannschaft die Position grundlegend zu verändern, wage ich zu bezweifeln. Und ja, du hast es eben schon angesprochen, Kevin Dix ist in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder mit dem einen oder anderen Wehwehchen verletzt. Wer weiß, was da noch kommt. Ich hoffe, nichts mehr. Sehe es aber genauso, dass eben dieses Risiko da ist. Und wie eben angesprochen, sehe ich tatsächlich nicht, dass ein Marvin Friedrich dann beispielsweise dem direkt gerecht werden könnte. Also meiner Meinung nach müssten wir noch jemanden für die Innenverteidigung oder einen ganz klaren Rechtsverteidiger verpflichten, damit du dann eben diese gewisse Stabilität in der Mitte auch einfach bekommst und nicht wieder da bist. Und diese Zeit hatten wir ja auch, dass dann ein Nico Elvedi oder ein Ko Itakura mal an einem Spieltag den linken Innenverteidiger, am nächsten Spieltag den rechten Innenverteidiger spielen müssen. Da müssen sich klare Positionen finden, da müssen sich klare Abläufe bilden und erst dann kann das was werden. Aus Sicht von Fabio Chiarodia ist es natürlich schwierig, weil du da genau wieder an dem Punkt bist, wo entwickeln wir uns denn strategisch hin? Roland Virkus sagte, dass wir wieder definitiv mehr den Fokus auf die Jugend legen müssen. Selbst von ganz oben kam ja eben diese Aussage. Aus seiner Sicht, also aus Sicht von Fabio Chiarodia, wäre es natürlich fast schon ein bisschen dramatisch, wenn du jetzt sagst, du holst ja jetzt irgendwie nochmal einen gestandenen Innenverteidiger. Und ja, Chiarodia kommt nicht so wirklich zum Zug. Also da sind die Kollegen bei Borussia nicht zu beneiden, die das entscheiden müssen. Aus der Fanbrille gesprochen, würde auf jeden Fall sagen, wir brauchen noch jemanden, der per sofort weiterhelfen kann, weil wir sind halt Stand heute auch an dem Punkt, dass wir nicht wissen, na, was ist denn jetzt mit Kevin Dix? Wir werden gleich drüber reden über das Spiel. Wir wissen Stand heute alle, dass er zumindest mal temporär sich verletzt hat und niemand weiß, wo die Reise dahin gehen wird.
Ja, also Chiarodia, man muss ja auch sagen, das muss ja dieses Jahr muss ja seine Durchbruchssaison werden. Also wenn er dieses Jahr es nicht packt, mindestens auf, ich weiß nicht, wie viele Spiele kommen, ne? Also wenn er jetzt nicht wirklich mal auf 10 bis 20 Spiele kommt, wenn er eingewechselt wird oder so, ne? Dann ist es ja auch irgendwann ist er ja auch zu alt in Anführungsstrichen, dann, ne? Dann ist ja auch die Chance vorbei. Also das muss jetzt eigentlich der Durchbruch für den sein. Und die Frage ist jetzt wirklich, was kann der? Und das können nur die Trainer beantworten. Ich bin da, ich weiß es nicht. Also manchmal, wenn man ihn sieht, denkt man sich, oh mein Gott, da sind auch schon einfache Fehler dabei. Manchmal ist er bockstark. Und das müssen die Trainer ehrlich beantworten, ne? Weil Jugend alleine das kann es nicht sein. Also es muss ja Qualität und Jugend sein. Und hat er diese Qualität? Ne? Da bin ich halt skeptisch, ob er die hat. Ne? Aber wahrscheinlich ist das auch so, wenn du eingewechselt wirst. Ist das nicht vergleichbar, wie wenn du wirklich Stammspieler bist, ne? Und dann regelmäßig spielst. Aber meiner Meinung nach müsste er eigentlich in diesem Jahr wirklich zeigen, was er kann und dass man ihm auch einschätzen oder eine Einschätzung geben kann, ne? Ob das was mit ihm wird. Ne?
Ja, das sehe ich genauso, aber Stand heute sehe ich diese Perspektive für ihn tatsächlich nicht, weil wann soll er denn wo eingewechselt werden? Wir sind jetzt in der Situation, seit Jahren in der Situation, dass wir in Anführungszeichen nur den Pokal und die Bundesliga bestreiten. Ich denke, unsere Stamminnenverteidigung wird sich finden, da wird er nicht zugehören und dann ist eben die Frage, wie soll er denn eine gewisse Spielroutine entwickeln können? Weil machen wir uns nichts vor, wenn du sagst, ein Spiel läuft ganz normal. Sonntagabend gegen den HSV, wir schreiben die 62. Minute. Die Innenverteidiger haben vielleicht noch keine gelbe Karte, keiner ist verletzt. Dann wird der Trainer ja nicht irgendwie Nico Elvedi auswechseln, um Chiarodia Spielzeit zu geben. Und das ist eben genau das, was ich aktuell nicht sehe. Also setzt du ganz klar auf Fabio Chiarodia, dass du eben sagst: Na gut, wenn jetzt ein Kevin Dix beispielsweise ausfällt, für das Spiel am Sonntag, dann ist Fabio Chiarodia gesetzt und er ist der klare dritte Innenverteidiger oder ist er davon einfach viel zu weit weg? Fakt ist auf jeden Fall, er muss spielen, um sich entwickeln zu können. Das kriegt er allein im Training nicht hin, das reicht einfach nicht. Und man muss eben diese Situation vermeiden, wie wir das letzte Saison gesehen haben, als Fabio Chiarodia dann ran muss und er dann, sei es aus Nervosität oder fehlender Spielpraxis, einen richtig krassen Bock schießt und ein Tor draus resultiert. Und ja, deswegen meine Aussage gerade eben, ich möchte ehrlich gesagt nicht in der Position sein, das jetzt entscheiden zu müssen. Ich wünsche ihm natürlich wie allen anderen Borussen nur das Beste. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er das schafft. Aber ich sehe einfach diese Position aktuell nicht, wo er tatsächlich seine Spielzeit bekommen kann. Naja, jetzt haben wir gerade eben viel nochmal über die Personalie Ko Itakura gesprochen. Ja, da gibt es ja leider aktuell wenig erfreuliche Nachrichten. Wir haben nicht nur Ko Itakura verkauft, wir haben auch Lasso Plea verkauft. Und beide Spieler sind verletzt. Bei Lasso ist es tatsächlich schon bekannt, dass der jetzt eine längere Zeit ausfallen wird. Und bei Ko Itakura sieht es auch nicht gut aus. Also an der Stelle auf jeden Fall nochmal alles Gute in die Richtung von den beiden, dass sie schnell wieder gesund werden und dann auch schnell wieder auf den Platz kommen, weil ja, so eine Verletzung wünscht man natürlich niemandem. Und gerade als Neuzugang ist es natürlich auch doppelt bitter, wenn du sagst, na, jetzt kommst du schon relativ am Ende von der Vorbereitung in eine neue Mannschaft, verletzt dich und bist dann erst nochmal eine lange Zeit außen vor. Also wie gesagt, an der Stelle alles Gute für die beiden. Jetzt haben wir eben schon relativ viel über die Berufung von Gerardo Seoane zum Kapitän und zum Mannschaftsrat gesprochen. Wir haben noch ein klares Bekenntnis von Gary Seoane, und zwar zu unserem Torhüter Holger. Mo Nicolas wurde als neue Nummer 1 ausgerufen. Omlin ist damit, Stand heute, die klare Nummer 2. Wie blickst du auf diese Entscheidung vom Trainer und was passiert deiner Meinung nach jetzt mit Omlin?
Die Entscheidung ist absolut gerecht und logisch, wenn man die Leistungen der letzten Saison nimmt, wo Nicolas klar besser war und Omlin auch nicht ganz fehlerfrei. Also daher ist das für mich eigentlich total klar gewesen, dass es so kommt. Alles andere wäre meiner Meinung nach Vetternwirtschaft gewesen oder auf jeden Fall nicht rational zu begründen. Was passiert jetzt mit Omlin? Gute Frage. Also letztendlich muss er sich die Frage genauso stellen wie ein paar andere. Ne? Also wenn wir sprechen gleich noch über das Pokalspiel, aber in den letzten Minuten hatten wir ja die teuerste Reservebank der Liga. Ne? Da bis auf vielleicht Bayern oder Dortmund. Aber da saßen Omlin auf der Bank, da saßen Friedrich auf der Bank, da saß Neuhaus auf der Bank und Weigl. Also unsere absoluten Topverdiener. Und genauso wie sich Friedrich diese Frage eigentlich stellen muss und Neuhaus auch, muss Omlin sich die auch stellen. Ne? Also war es das dann, was meine Karriere angeht, weitestgehend, dass ich mich hier auf die Bank setze und ich bin jetzt erstmal raus in nächster Zeit oder will ich es irgendwo anders nochmal neu versuchen und hab vielleicht noch das Feuer, das in mir ist und ich möchte eigentlich auch vielleicht zurück in die Nationalmannschaft und. Ne? Ich kann das schwer einschätzen, ich weiß es nicht. Aber scheinbar fühlen sich ja alle sehr wohl bei Gladbach, was einerseits sehr positiv ist, andererseits unser Konto belastet. Muss Omlin sich selber fragen. Aber wir haben ja jetzt ja auch noch 2 Wochen. Es kann ja auch schnell gehen, dass sich irgendwo ein Torwart verletzt. Dann geht es rucki zucki. Und dann werden wir sehen, ob er vielleicht dann doch nochmal wechseln möchte.
Ja, aber was erwartest du denn? Also, was denkst du denn tatsächlich, was passieren wird? Wird er sich mit dieser Nummer 2 zufrieden geben oder ist es tatsächlich einfach der Tatsache geschuldet, dass man nicht weiß, was passiert eventuell noch an Wechseln? Also, ich persönlich habe tatsächlich die Meinung, und davon bin ich recht überzeugt, dass Omlin uns zeitnah verlassen wird.
Ach, echt? Wow. Okay. Also rechne ich jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht mit. Also ich weiß nicht, wie hast du da irgendwelche Indizien, die darauf hindeuten, oder ist das nur ein Gefühl?
Nee, es ist Gefühl, hängt für mich ein bisschen auch mit der Kommunikation zusammen, die vom Trainerteam kam. Omlin ist auch nicht mehr im Mannschaftsrat, also auch da ist er rausgepurzelt. Und ich glaube einfach nicht, dass er sich mit dieser Nummer-2-Rolle zufrieden geben wird. Ich meine, Jonas Omlin ist jetzt noch nicht in dem Alter, wo du sagst, der wird jetzt nur noch ein, zwei Saisons spielen. Aber er ist vielleicht in dem Alter, wo er den letzten größeren Wechsel nochmal durchführen könnte, um sich nochmal irgendwo festzuspielen. Und aus genau dem Grund sehe ich ihn eigentlich nicht bei uns auf der Bank sitzen. Das ist nochmal eine ganz andere Situation als mit Tobi Sippel beispielsweise, ne, der dann sich mit dieser Rolle abfindet und sagt, ja gut, dann bin ich halt in Anführungszeichen bei Borussia die ewige Nummer 2. Warte mal ab, was da kommt und komm vielleicht später im Verein unter. Da sehe ich Omlin nicht. Ich rechne wirklich da noch mit einem Verkauf in diesem Transferfenster. Und wer weiß, was der Transfermarkt macht. Ne? Also ich meine, in der Bundesliga gibt es jetzt ja auch ein paar Wechselgerüchte rund um die Torhüterposition. Ich weiß nicht, wie viel da tatsächlich dran steckt, aber Eintracht Frankfurt sucht ja nach einem Trapp-Nachfolger, wie man lesen kann, weil der offensichtlich wieder in Richtung Paris möchte. Also nicht PSG, sondern der Konkurrent. Und er hofft sich da irgendwie auch noch parallel nochmal die Chancen zu modeln neben seinem Fußballer-Dasein. Und ja, da
Okay.
bleibt es jetzt tatsächlich mal abzuwarten, was da passiert. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin jetzt in der Eintracht-Bubble nicht so tief drin, aber was ich da so mitbekommen habe, vertrauen die auch nicht auf Cauã Santos. Also, die wollen wohl tatsächlich einen erfahrenen Torhüter nochmal verpflichten. Zetterer von Bremen ist da im Gespräch und auch Omlin wurde dort schon genannt. Und ja, selbst wenn jetzt Zetterer nach Frankfurt wechseln sollte, weiß man ja auch nicht, was Bremen macht. Vielleicht suchen ja auch die nochmal einen Torhüter. Und ja, es bleibt einfach abzuwarten.
Ja, da
Aber.
sprichst du natürlich einen guten Punkt an. Also klar, ne, dass da Bewegung dann vielleicht drin ist. Und vor allem, du hast natürlich recht, also ich hätte das jetzt Suane gar nicht zugetraut und vielleicht auch Wirkus, dass die da mal wirklich Klartext auf der Bank präsentieren. Also diese, wie wir immer schon gesagt haben, gewisse Härte zeigen. Ne? Also wirklich den Vieren zu zeigen, Leute, ihr seid hinten dran und wir wechseln eher einen Fraulo ein, bevor ich einen Weigel einwechsel zum Beispiel. Also das ist schon, ne, hätte ich nicht gedacht und das ist vielleicht auch ein positiver Aspekt aus diesem Pokalspiel.
Ja, das ist es definitiv. Also das ist natürlich hart, aber es ist vielleicht ja auch sportlich begründet. Wir sind beim Training fast alle zu weit weg. Also der ein oder andere von uns, der ist ja auch mal näher dran, guckt sich die ein oder andere Trainingseinheit an. Der wird es noch mal besser beurteilen können. Aber ich aus dem Saarland bin definitiv zu weit weg, um irgendwelche Trainingsleistungen bewerten zu können. Aber ja, ich finde genau diese klare Kante und vielleicht auch diese härtere Entscheidung mal positiv, weil das eben dem widerspricht, was wir in all den letzten Jahren immer wieder gesagt haben, nämlich das widerspricht dieser Wohlfühloase Borussia Mönchengladbach. Jeder kann machen, was er will und es hat keine Konsequenzen. Und wenn du jetzt eben dich so committest, dass du sagst, ja gut, ich habe halt meine Nummer eins und die ist in dem Fall Mo Nicolas, dann muss ein Omlin sich mit dieser Nummer zwei abgeben, zufrieden geben oder er muss halt eben wechseln. Und es ist auf mehreren Positionen jetzt tatsächlich so. Na, du hast es gerade angesprochen. Weigel wurde im Pokalspiel nicht eingewechselt, stattdessen ein Oscar Fraulo. Da hätten wir uns vor ein paar Wochen alle noch die Augen gerieben und hätten gesagt, was ist denn da los? Ist der verletzt oder wieso kommt es zu dieser Entscheidung? Und ja, ich finde, das ist ein positives Signal. Und ich lasse mich jetzt mal überraschen, wie es an der Stelle eben weitergeht.
Ja.
Jetzt haben wir schon häufiger das Pokalspiel angeteasert. Unsere Borussia hatte vorgestern das erste Pokalspiel in der ersten Runde gegen Atlas Delmenhorst. Die Pokalgeschichte ist meiner Meinung nach eine richtige Pokalgeschichte, weil es war ein absolut unterklassiger Verein, fünfte Liga, glaube ich, die aber dem großen Gegner Borussia Mönchengladbach das Leben ordentlich schwer gemacht hat. Und ja, wieso ist es eine typische Pokalgeschichte? Natürlich zum einen wegen dem Ergebnis. Unsere Borussia hat 3-2 gewonnen, also war ein knappes Ding. Und es ist halt eben keine Profimannschaft gewesen. Das waren alles Jungs, die irgendwie hauptberuflich was anderes machen und nur im Feierabend trainieren können. Und trotzdem haben die da eine astreine Leistung auf den Platz gebracht. Wie hast du das Pokalspiel gesehen, Holger? Und ja, was ist so dein Fazit nach dem Spiel?
Ja, ich habe mich sehr gefreut auf das Spiel, vor allem als ich dann eine Stunde vorher die Mannschaftsausstellung gesehen habe, ne, dass dann wirklich Sander und Reitz die Doppel-Sechs mal besetzen, dass alles, was wir so gefordert haben in der Vergangenheit, dass dann Ulrich spielt und nicht ein Luca Netz und Nicolas im Tor. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht und bin auch voller Vorfreude in das Spiel gegangen. Und wir haben dann ja, also ich sag mal so, nach 3 Minuten, glaube ich, da kam schon der erste Ball aufs Tor von Nicolas, der ging vorbei, aber da dachte man auch schon so, oh, okay, also ganz so einfach wird es nicht. Und das hat man dann auch gemerkt. Wir haben geführt dann irgendwann und haben aber auch relativ schnell wieder den Ausgleich kassiert. Und spätestens da war klar, okay, das wird jetzt doch nicht so eine einfache Nummer. Und da kamen wieder so zwiespältige Gefühle bei mir auf. Das ist so einerseits. Dieses, ja, jetzt spielen sie wieder so einen Fußball, der irgendwie ermöglicht, dass der Gegner wirklich immer stärker werden kann auch. Also statt den Gegner auszuspielen, laufen zu lassen und auch so die Klasse auszuspielen, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, sie haben sich in irgendwelche Zweikämpfe verwickeln lassen, haben ganz viele Fehlpässe gespielt, oft ins Abseits gelaufen und. Also das war einfach ein totales Durcheinander, fand ich auf dem Platz auch. Also es war nie mal so, dass mal Phasen waren, wo man gesagt hat, jetzt legen sie sich den Gegner zurecht, ne? sodass man am Ende natürlich dann wieder so dachte, okay, das ist die alte Borussia. Ne? Danach habe ich mir auch noch so ein paar Gedanken gemacht und bin vielleicht gar nicht mehr so ganz so enttäuscht, wie ich kurz nach dem Spiel war. Also erstens muss man sagen, dass viele Erstligisten sich schwer getan haben. Also es kann ja nicht sein, dass alle Erstligisten diese Mannschaften auf die leichte Schulter nehmen. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube einfach, das ist eine außergewöhnliche Situation. Das ist eine Woche vor Bundesliga-Start. Man ist immer noch so ein bisschen im Trainingslager. Man weiß nicht, wo man steht. Ne? Und deswegen, also HSV hat sich sehr schwer getan. Die haben ja auch einen Oberligisten gehabt und noch schwerer als wir. Die Kölner in der Nachspielzeit, die Dortmunder gegen Essen auch so. Ne? Also es war schon so ein Phänomen, fand ich, dass sich die Erstligisten sehr schwer tun. Und dann muss man vielleicht wirklich auch nochmal sich so den Spielfilm anschauen. Und wir hatten ein unglaubliches Chancenplus. Also wir haben Dinger versemmelt, wir haben dreimal Aluminium getroffen. Ne? Also das Spiel hätte auch wirklich anders laufen können. Kurz vor dem Ausgleich, Delmhorster wurde Reitz gefoult, der hätte es durchaus einen Elfer geben können, dann hätte es 2-0 gestanden. Dann wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen. Ne? Irgendwie haben sie die Dinger auch nicht reingekriegt. Und am Ende, ich habe auch noch mal beim Kicker geguckt, hatten wir irgendwie einen X-Go-Wert von 4,41 für Gladbach und 0,36 für Delmenhorst. Also wenn das Spiel 4-0 ausgeht, beschwert sich keiner. Dann haben sie noch so ein Traumtor gemacht. Ne? Also da kam wieder so ein bisschen alles zusammen. Natürlich fragt man sich, warum immer bei Gladbach? Warum kommt das immer bei Gladbach irgendwie zusammen? Und natürlich haben die an der einen oder anderen Stelle auch sehr pomadisch gespielt und das wirkte alles nicht so sattelfest. Ne? Das muss man schon sagen, aber wie gesagt, am Ende bin ich froh, dass wir es irgendwie geschafft haben und das Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Delmenhorst davor war, dass die uns schlagen, ehrlich gesagt. Also dieses Gefühl hatte ich eigentlich nicht. Ne? Also daher schwerer Kampf und ne, 3-2 hört sich auch nicht gut an, aber ich will jetzt auch nicht alles in Schutt und Asche wieder reden.
Ja, kann ich verstehen, geht mir nämlich ähnlich. Also ich fange auch mal hinten an. Das Ergebnis war knapp, 3-2 gewonnen. Es war eben ein Pokalfight. Es hätte aber auch viel anders laufen können. Ich habe auch viel von der alten Borussia wieder gesehen, wo du eben diesen roten Faden auf dem Platz nicht sehen konntest, wo du keine Spielidee gesehen hast. Ich glaube, das ist in so einem Spiel aber eben auch der Tatsache geschuldet, dass du da eben sagst, du spielst gegen einen unterklassigen Gegner, der qualitativ deutlich schlechter ist, der aber, und das darf man an der Stelle nicht vergessen, das Spiel des Lebens gerade vor sich hat. Die werfen alles rein, die kämpfen um jeden Ball. Wer weiß, wann die das nächste Mal so eine Gelegenheit wieder bekommen. Und der gehört dann eben auch einfach zur Realität. Das Phrasenschwein kannst du mir nachher dann eben nochmal rübergeben, aber da gehört zur Realität, dass du als Borussia Mönchengladbach in so einem Spiel nur verlieren kannst. Ne? Also, was willst du da gewinnen? Klar, selbst wenn du die irgendwie 6-0 abfertigst, sagt am Ende nur jeder, ja, ne, war halt ein klares Ding, Bundesligist gegen Fünftligist. Und genau das Spiel haben wir nicht gesehen. Wir haben die ein oder andere Nicklichkeit gesehen, wie eben das Foul an Rocco Reitz. Also, das muss meiner Meinung nach ein Elfer geben. Dann hast du vielleicht auch so ein bisschen Überheblichkeit drin, dass der ein oder andere Spieler dann meint, ja, komm, den lasse ich schon stehen. Und unterm Strich mühst du dich dann eben ab. Und das ist dann auch wieder eben typisch Pokal oder typisch Fußball. In genau diesen Spielen läuft es dann halt auch einfach gegen dich oder gegen uns als Borussia. Ne? Das ist, wie du gesagt hast, warum immer gegen uns? Ich weiß nicht, ob wir da alle ein bisschen blauäugig sind oder ob wir dann in den Situationen einfach nicht besser sind. Aber warum muss dann immer alles zusammenkommen? Und das ist nicht das erste Mal, dass es dann so knüppeldick kommt. Und ja, ich meine, das zweite Tor von Delmenhorst, das sagt doch alles. Also, wann schießt dieser Spieler jemals wieder so ein Tor? Und der schlägt da so dermaßen ein, dass das Netz nicht kaputt gegangen ist, war alles. Ne? Also, das hätte noch gefehlt.
Ja, Nikolas hat sich gar nicht bewegt.
Genau, der hat einfach nur
Hat ihn gar
geguckt.
nicht gesehen, den Ball.
Richtig. Also, das war schon, ja, war meiner Meinung nach ein typisches Pokalspiel. Sollte man nicht zu hoch hängen. Was es jetzt wirklich wert ist, werden wir sehen, wenn die Bundesliga startet. Ich habe schon einen Haken dran gemacht an das Spiel, sage ich dir ehrlich. Und ja, ich habe auch ein bisschen was Positives gesehen. Auch um den ein oder anderen Spieler, der im Nachhinein sehr viel Kritik geerntet hat. Und da würde mich mal deine Meinung zu interessieren, wie du das Ganze siehst. Also insbesondere fand ich, gab es zwei Spieler, die ganz schön ihr Fett wegbekommen haben und ich habe es nicht so ganz Verstanden. Der erste ist Haris Tabakovic. Neuer Stürmer bei unserer Borussia. Erstes Pflichtspiel. Hat wenig Aktionen gehabt, wo er sich zeigen oder durchsetzen konnte. Da haben gerade wieder in den sozialen Medien, das hast du ja eben auch schon angesprochen, da muss man einfach auch immer fair und sachlich bleiben. Da haben viele geschrieben, dass die Leihe doch jetzt schon wieder abgebrochen werden soll und man den wieder zurückschicken soll. Der hat gerade sein erstes Pflichtspiel für uns gemacht. Also ich finde, du musst den Spielern auch mal ein bisschen Zeit und Raum dafür geben, dass die erstmal Fuß fassen können und erstmal funktionieren können. Wie hast du denn seinen Auftritt gesehen?
Ja, der war schon unglücklich, ne? Wie eben schon gesagt, wenn der mit dem Knie das Ding nicht gegen die Latte macht, sondern das Ding ist drin, dann wird er wieder erhält gefeiert. Dann hat er sein erstes Tor im ersten Spiel gemacht. Wer weiß, wie das Spiel ausgeht. Er sah schon manchmal unglücklich aus, weil er halt auch sehr oft ins Abseits gelaufen ist, gleichwohl man ja auch sagen muss. Also da gab es ja auch jetzt keine Abseitslinie in der ersten Runde. Da weiß ich auch gar nicht, ob es jedes Mal Abseits gewesen ist, ob das nicht hinterher auch geprüft worden wäre bei einem Tor oder bei einem Angriff. Aber ein Stürmer muss ja auch das Risiko gehen. Ne? Wenn der einen Meter dahinter ist, dann kommt der ja nie an den Ball. Also, und man muss dem doch die Zeit geben. Es kann nicht sein, dass der jetzt noch keine Minute Bundesliga gespielt haben und alle sagen schon, der soll zurück. Was für ein Unsinn. Der soll jetzt erstmal spielen. Der wird es so sehr irgendwann schwer haben, wenn Kleindienst wieder da ist, seinen Platz zu behaupten. Der soll jetzt spielen und die müssen auch ein bisschen mal das Spiel nach ihm ausrichten. Also, von Honorar und von den Außen kamen jetzt auch nicht so viele gute Flanken, dass er sich da hätte durchsetzen können. Ne? Gleichwohl, dass der Oberligist ja auch natürlich viel mehr hinten Beton anrührt als vielleicht ein anderer Bundesligist, ne? Wo er ein bisschen mehr Platz auch hat. Ne? Aber das kann man doch jetzt nicht wirklich seriös bewerten nach einem Spiel gegen einen Oberligisten, was er kann am Ende. So, also daher. Spielen lassen, gucken, ne, wie es funktioniert. Der wird mit Sicherheit nicht der coolste Dribbler werden im Leben. Das hat er bisher auch nicht hingekriegt. Der soll seinen Kopf hinhalten, sein Knie hinhalten, seinen Fuß hinhalten, was weiß ich, seine Wade hinhalten und das Ding reinmachen und Tore schießen. Fertig aus. Und wenn er die Bälle kriegt, die dafür notwendig sind, dann wird er auch seine Tore machen, alleine mit seiner Größe 1,96. Da wird er schon für ordentlich Rabatz sorgen im gegnerischen Strafraum. Also einfach mal machen lassen.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Und da bin ich dann auch ganz ehrlich. Also, dann habe ich lieber ein 3-2 in Delmenhorst, wo du vielleicht direkt im ersten Pflichtspiel ein paar Defizite aufgezeigt bekommst und du ziehst deine Lehren draus. Oder ich habe lieber einen Stürmer drin, der sich in den ersten ein, zwei Spielen ein bisschen schwerer tut und hinten raus funktioniert. Ich erinnere an Thomas Cvancara, den hatte ich damals in der Vorbereitung in Saarbrücken live gesehen. Der da ein super Spiel abgeliefert hat und dann in seinem ersten Bundesligaspiel gegen Augsburg das Tor nochmal macht, ne, wo jeder sagt, oh, jetzt haben wir den neuen Stürmer für Borussia endlich gefunden und hinten raus flaut dann einfach alles ab und ja, ruhig bleiben, abwarten, gibt den Leuten auf dem Platz, den Spielern auf dem Platz eine echte Chance und wie du gesagt hast, hätte der das Ding mit dem Knie reingedrückt, dann würde er direkt wieder in den Himmel gehoben werden. Der braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit und dann bin ich mir sicher, wird er das ein oder andere Tor für Borussia erzielen. Und klar, das ist natürlich dann auch viel der Spielweise geschuldet. Er ist mit seiner Veranlagung auf die Flanken mehr oder weniger angewiesen und wenn die nicht kommen, dann hat er es halt auch schwer. Ein weiterer Spieler, der meiner Meinung nach absolut zu Unrecht viel Kritik erhielt, ist Kevin Stöger. Kevin Stöger hat nach dem Spiel sehr viel Kritik, was die Kreativität betrifft, geerntet. Und das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Kevin Stöger hat für mich ein super Spiel gemacht. Ich bin sowieso ein riesen Kevin Stöger-Fan, habe den Wechsel im letzten Jahr absolut gefeiert. Jetzt hatte der genau das gleiche Problem wie so viele andere, dass er eben Leute vor sich hatte, die die Spielzeit oder diese Regelmäßigkeit einfach nicht gegeben haben. Er musste immer wieder sporadisch, gerade am Anfang, auf unterschiedlichen Positionen spielen. Und ja, jetzt ist ein Laszlo Plea weg, die Szene ist frei für den Moment. Und Kevin Stöger ist da gesetzt. Und meiner Meinung nach hat er in der Offensive ein verdammt gutes Spiel gemacht. Wie siehst du die Leistung von Kevin Stöger?
Ja, man muss ja nur auf die Statistik gucken, und man muss nur sich die Zusammenfassung der Tore anschauen. Und dann wird man doch, glaube ich, dann hat man doch im Prinzip einen Leistungsnachweis von Kevin Stöger, den man nicht ansatzweise in Frage stellen kann. Also ich finde, der hat wirklich gut gespielt. Der hat die Tore super vorbereitet. Der hat viele gute Dribblings gemacht. Ich habe auch irgendwo gelesen oder gehört, sechs Dribblings hat er gemacht. Davon hat er sechs gewonnen. Also daher alles gut. Ne? Ich finde, verstehe ich nicht. Also verstehe jetzt nicht, wie man es auf ihn absieht. Also da würde ich lieber mal sagen, ey, Honorar, spiel den Ball nicht so blind in die Mitte, wo dann irgendwie das 1-1, glaube ich, draus resultiert ist, zum Beispiel. Ne? Oder Skelly, ne? Wo man manchmal auch das Gefühl hat, der Ball springt dauernd vom Fuß so. Da gibt es also auf jeden Fall andere, die man eher kritisieren könnte als Stöger. Ich finde, der hat eine tadellose Leistung gehabt, hat die Dinger super vorbereitet. Also kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, aber das ist ja ganz oft so, dass objektiv ja auch nicht immer bewertet wird, sondern eher so nach Gefühl oder in der Rückschau der letzten Saison, wo er auch ein bisschen unglücklich agiert hat. Und wenn er dann irgendwas Falsches macht, heißt es direkt, ach, guck mal wieder der Stöber. So,
ne? Ja, die haben den schweren Stand und müssen sich quasi von Spiel zu Spiel immer wieder beweisen, anders als andere Spieler. Ein Tim Kleindienst, der wirklich direkt von Anfang an funktioniert, kommt niemals in diese Situation, dass der sich überhaupt nochmal beweisen muss. Und das ist für solche Spieler verdammt schwierig. Und mir war es wichtig, ihn einfach mal kurz anzusprechen, weil du hast es gesagt, die Statistik spricht für ihn. Ich fand, er hat ein super Spiel gemacht, war auch attraktiv anzusehen. Also es ist jetzt ja nicht nur, dass du sagst, er hat irgendwie keine Fehlpässe gespielt und hat auf gut Glück irgendwie den Ball zum Hack gebracht, der dann Tore schießen konnte. Das hatte schon alles Hand und Fuß für mich.
Ja, absolut, ne? Das ist dann einfach wirklich, manche Spieler werden so komisch bewertet, da haben sie es drauf abgesehen, ne? Ich meine, Kleindienst, wie oft den der Ball verspringt, wie oft der einen Ball kriegt und der verschwingt ihn, ne? Da spricht gar keiner drüber, weil er dann irgendwie das Tor macht, ne? Und andere Spieler, die sind objektiv wirklich gut im Spiel und bereiten Sachen vor und dies und das, und da hat man irgendwie ein schlechtes Gefühl, keine Ahnung, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, wo die Kritik herkam.
Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie es jetzt am nächsten Spieltag beziehungsweise am ersten Spieltag in der Bundesliga-Saison dann ausschaut. Ich glaube, gesetzt ist auf jeden Fall, dass Kevin Stöger auf der 10 wieder auflaufen wird. Du hast gerade eben noch eine andere Personalie angesprochen, die mir bei einem vorherigen Punkt komplett durch die Lappen ging. Joe Skelly. Ich war damals ein Riesenfan von Joe Skelly, als du diese Entwicklung von ihm sehen konntest, gerade in den Spielen wie beispielsweise gegen Bayern München, wo der sich ob links, ob rechts behaupten konnte und super Spiele abgeliefert hat. Seitdem, finde ich, stagniert die Entwicklung bei Skelly. Und das ist für mich mit ein Argument oder mit ein Grund, warum ich sagen würde, und das habe ich, glaube ich, eben auch schon genauso ausgedrückt, ich hätte auch kein Problem damit, wenn wir einen klaren Rechtsverteidiger noch verpflichten würden. Der braucht meiner Meinung nach unbedingt den Konkurrenzkampf auf seiner Seite. Und das würde dann am Ende des Tages natürlich auch wieder für Entlastung in der Zentrale sorgen, weil du mit Kevin Dix eben einen klaren Innenverteidiger wieder hättest. Was das Pokalspiel wieder aufgezeigt hat, und auch das hattest du gerade schon gesagt, Holger, der Gegner stand tief, es gab wenig Raum für Flanken, aber die Flanken, die gekommen sind, die waren alle katastrophal. Und ich erinnere mich da an die ein oder andere Flanke von Skelly, da will ich ihm nicht zu nahe treten, aber die hättest du oder ich genauso gut schlagen können. Und das verstehe ich einfach nicht. Also ein Außenverteidiger, der da auf der Außenbahn aktiv ist, der muss doch gescheite Flanken zumindest mal schlagen können. Wenn die in die Mitte kommen und vom Innenverteidiger abgegrast oder vom Torwart abgefangen werden, dann ist es eben so. Aber wenn du da siehst, dass da Flanken entweder über den 16er rausfliegen oder den ersten Mann am 16er treffen, also das ist für mich ein absolutes No-Go. Das sind vor allem Situationen, die du trainieren und üben kannst. Und da weiß ich nicht, wo die Reise hingeht.
Ja, bei Skelly ist wirklich die Entwicklung so ein bisschen stehen geblieben. Er ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre da und ich weiß jetzt nicht, wie viele Bundesligaspiele er hat, aber er hat schon echt viele. Und das ist natürlich auch ein Risiko, wenn er Nationalmannschaft spielt für die USA. Also ich glaube, zuletzt wurde er nicht nominiert, aber er wurde da vorher ja schon öfters nominiert und die spielen ja wirklich in Mittelamerika irgendwo. Jetzt da keinen Ersatz zu haben. Ne? Also Favre hat konsequent die Leute, die dann einen Tag vorher kamen, nicht eingesetzt. Ne? Vielleicht hinterher ein paar Minuten, aber nicht als Stammspieler, weil man einfach auch Jetlag in den Beinen hat, im Kopf hat und so. Und wenn er nochmal nominiert wird und wieder um die halbe Welt reist, dann alleine deswegen bräuchten wir da irgendwie einen Ersatz. Ich habe auch gehört, dass Castrop das spielen kann. Das weiß ich jetzt nicht, ob er vielleicht dafür vorgesehen wäre für die rechte Position. Fände ich interessant, sich das mal anzugucken. Aber ansonsten haben wir rechts eigentlich keinen mehr, ne, seitdem Leiner weg ist. Ne? Ja, gut, Dix könnte das auch spielen, ne? Aber innen sind wir ja, wie wir eben besprochen haben, auch nicht so dolle besetzt. Also schwierig, ne? Eigentlich müsste man da noch was machen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Honorar. Ne? Ein Gumu, der fällt auch noch länger aus. Wie sieht das dann aus? Gut, dann kann Reiz vielleicht da reinrücken und dann spielen die mit Achtern eher, mit vielleicht mit zwei Achtern und Offensiver, aber alles, das ist alles ein bisschen eng gestrickt, finde ich. Also es sei denn, die füllen jetzt nochmal mit Jugendspielern aus, mit Zwider und ne, wenn wir da alles noch haben, dann kann das eine Perspektive sein. Aber so vom Papier her würde ich erstmal sagen, boah, da darf nicht viel passieren jetzt.
Ja, das stimmt. Ja, wir müssen halt einfach diese klaren Strukturen haben. Ne? Also ich finde, das ist essentiell. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, mit Skelly auf dem Rechtsverteidiger reicht das schon. Zur Not spielt halt eben der Deeks oder vielleicht dann sogar Nico Elvedi auf dem Rechtsverteidiger, weil die das potenziell könnten. Ein Castrop könnte das auch. Ja, schön und gut, aber die Spieler müssen auf ihren Positionen spielen, damit sie auch einfach einen gewissen Rhythmus entwickeln können und das abrufen können, was sie auf ihren eigentlichen Positionen auch spielen können und sollen. Castrop sagte, ich glaube, in seinem ersten oder zweiten Interview war das, dass er für Borussia gegeben hat, dass er jede Rolle spielt, die der Trainer von ihm verlangt, dass er sich selbst aber ganz klar in der Zentrale auf dem Platz wiederfindet. Und wenn du so einen Spieler dann auf den Rechtsverteidiger stellst, beispielsweise, weiß ich nicht, ob du auf lange Sicht damit viel gewinnst. Also da brauchen wir definitiv meiner Meinung nach einen Ersatz. Auch in der Offensive wird ja jetzt wieder gemunkelt. Also es gibt ja die ein oder andere Personalie, die relativ konkret ist, weil du Honorar gerade angesprochen hast und die Ausfallzeit von Ngumu. Leo Scientia ist ja da nochmal bei uns im Gespräch. Ein Transfer oder ein potenzieller Transfer, den ich sehr begrüßen würde. Das ist ein Spieler, der weiß, wie Bundesliga geht, der auch auf beiden Flügeln eingesetzt werden könnte, der vor allem auch für kleines Geld zu haben ist. Ich glaube, irgendwie scheitert es gerade dran, dass Borussia lieber ausleihen würde und Heidenheim sich aber einen Verkauf erhofft, damit sie Einnahmen generieren. Ja, da ist eben auch die Frage, wie soll es da eben weitergehen? Wie positionierst du dich als Trainerteam und auch als Verein, weil wir halt eben dann wieder die Perspektive an die Jugend geben wollen? Also, das ist ja eben die Marschrichtung vom Verein mehr auf die Jugendsetzung. Mit einem Valmoja hast du jemanden, der den Hack entlasten könnte. Hack hat da auch schon auf dem rechten Flügel gespielt. Das kann temporär alles mal gut gehen, aber stellt sich jetzt mal einer vor und ich hoffe, es wird niemals passieren, aber Honorar würde jetzt nochmal ausfallen und würde auch irgendwie für ein paar Monate raus sein. Dann sind wir in der Offensive absolut blank und das kannst du dir eigentlich als Borussia Mönchengladbach nicht erlauben. Naja, jetzt harren wir mal der Dinge, die da noch kommen. Das Transferfenster hat noch ein paar Wochen geöffnet. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere positive Meldung rund um unsere Borussia, sowohl auf der Zugangs- oder auch auf der Abgangsseite. Lass uns mal auf kommenden Sonntag 17:30 Uhr blicken. Am Sonntag ist es endlich soweit. Die Bundesliga startet für uns wieder. Also offiziell starten tut sie ja Freitagabend mit dem Spiel FC Bayern München gegen RB Leipzig und unsere Borussia ist dann eben Sonntagabend an der Reihe. Wir spielen zu Hause gegen den HSV und ja, das ist ja mal eine Geschichte, oder? Der HSV ist wieder da und kommt zu unserer Borussia.
Ja, im Gegensatz zum Freitagsspiel ist das ja ein Klassiker. Das ist ein wirklich, ja, das ist ein wirklicher Klassiker, ne? Im Gegensatz zu dieser, ja, mit dieser Dosenmannschaft. Wir haben insgesamt, ich habe mal nachgeguckt, wir haben insgesamt 100 Spiele in der Bundesliga gemacht gegen HSV. 34 gewonnen, 26 unentschieden und 40 verloren. Also nahezu ausgeglichen. Also HSV ist natürlich für alle ein Begriff und ich kann mich auch noch gut an die Spieler erinnern, aber irgendwie ist das jetzt, war für mich nie so ein Verein, wo es total leidenschaftlich zur Sache geht. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist. Also dementsprechend, glaube ich, waren auch immer so die Ergebnisse zu Hause, haben wir mal gewonnen, auswärts haben wir verloren und so. Ne? Also da gibt es jetzt keinen roten Faden wie gegen andere Mannschaften, wo wir gegen Köln, wo wir eigentlich immer gewinnen, zum Beispiel, oder gegen Bochum in den letzten Jahren. Deswegen kann ich statistisch gesehen da relativ wenig zu sagen oder wüsste jetzt auch nicht, was da auf uns zukommt. Gleichwohl wir gegen einen Aufsteiger jetzt spielen und der wirklich keine gute Vorbereitung gemacht hat und der nun wahrlich auch nicht besonders gut im Pokal gespielt hat. Also dementsprechend muss da eigentlich schon ein Sieg her, ne? Alles andere wäre schwierig, vor allem, weil dann auch wieder die Stimmung extrem kippt. Nach dem Pokalspiel gab es ja schon jetzt wieder die ersten kritischen Stimmen. Die 7 Sieglosspiele der letzten Saison hängen auch immer noch irgendwie so bleiernd über den Verein, trotz der grandiosen Jubiläumsfeier. Ich glaube, wenn wir das vergeigen, dann kippt die Stimmung wirklich recht schnell. Und das sollten wir tunlichst vermeiden. Und ich hoffe, die Mannschaft hat ein anderes Gesicht und brennt ein Feuerwerk ab am Sonntag, dass wir ja nicht schon wieder in so ein komisches Fahrwasser kommen.
Ja, definitiv. Also da gebe ich dir recht. Traditionsreich auf jeden Fall. Ich freue mich, dass der HSV wieder da ist. Also Vereine wie der HSV sind mir deutlich lieber als der ein oder andere Verein, der sich noch in der Bundesliga befindet. Aber gut, wir können das nicht ändern. Ich freue mich, wie gesagt, dass sie wieder da sind. Sehe es genau wie du. Die kommen als Aufsteiger zu uns. Der HSV ist jetzt nach, korrigiere mich, 7 Jahren, glaube ich, wieder in der Bundesliga zurück. Dementsprechend werden die auch relativ viel Druck haben. Ich glaube jetzt nicht, dass die da in den Borussia-Park reinfahren und einen Hurra-Fußball spielen werden, aus den von dir angesprochenen Gründen schon zweimal nicht. Also die Vorbereitung lief miserabel. Das Pokalspiel war verdammt eng. Also die waren wirklich sehr kurz vorm Ausscheiden. Und ja, wo soll die breite Brust auf einmal herkommen? Also alles andere als ein Heimsieg würde mich da deutlich wundern. Und mit Blick auf den Spielplan werden wir diesen Heimsieg auch einfahren müssen. Denn das Startprogramm ist wieder relativ ordentlich für unsere Borussia. Das hatten wir in den letzten Wochen ja auch schon mehrfach betont. Wir spielen gegen den HSV. Danach geht's ab nach Stuttgart. Okay, dann kommt Bremen. Da haben wir in den letzten Jahren auch immer relativ gut ausgesehen. Aber dann geht es weiter mit Leverkusen und Frankfurt. Und dieses Startprogramm hat viel Potenzial, dass es auch in die Hose gehen kann. Ich hoffe es natürlich nicht, wie jeder andere von uns. Und umso wichtiger ist es eben, gescheit in die Saison zu starten. Und aus dem Grund zählt eben nur der eben von mir angesprochene und geforderte Heimsieg gegen den HSV. Ja, ich selbst werde vor Ort sein. Ich habe wahnsinnig viel Lust. Jetzt geht es endlich wieder los. Endlich geht es wieder ab ins Stadion und du hast eben diese Euphorie, die mitschwappt, im Gegensatz zu eben dem ja fast schon jämmerlichen Saisonabschluss, den wir letztes Jahr hatten. Also wenn ich da mal überlege, da war ja wirklich seit dem Pauli-Spiel gefühlt die Luft raus. Die Folgen aus dem Pauli-Spiel waren katastrophal und das hattest du dann auch wieder auf dem Platz gemerkt. Auch in den Rängen wurde es wieder ein bisschen unruhiger. Und ja, diese Geschichten brauchen wir zum Glück nicht wieder aufzuwärmen. Eine neue Saison steht bevor. Und wie gesagt, ich habe Lust, ich bin heiß auf das neue Spiel. Und ja, lass uns mal einen Tipp abgeben. Ich habe schon angesprochen, dass ich einen Sieg erwarte. Ich denke tatsächlich, dass wir eben mit unserer noch nicht so sattelfesten Abwehr und generell dieser Flut an Gegentoren, die wir in den letzten Jahren immer wieder bekommen und sie irgendwie nicht in den Griff bekommen können, definitiv Gegentore bekommen werden. Und ich tippe tatsächlich auf ein emotionales Spiel und tippe 3-2 für unsere Borussia. Was ist dein Tipp für kommenden Sonntag, Holger?
Oh, 3-2. Also das geht so weiter wie der letzten Saison, dass wir wieder so viele Gegentore kriegen. Boah, das wäre nicht so gut. Also ich tippe ehrlich gesagt auf ein 2-0 und hoffe, dass wirklich alle begriffen haben, was auf dem Spiel steht jetzt bei dem ersten Spiel der Saison. Dass man nämlich da den Grundstein legt für Euphorie, für ja, vielleicht auch eine kleine Siegesserie, ne? Dass das alle kapiert haben. Und ich hoffe auch, dass wir zu Null spielen, dass wir endlich mal hinten ein bisschen dicht machen und nicht immer so viele Gegentore kassieren, weil wenn wir gegen HSV schon 3-2 spielen, wie spielen wir dann erst gegen Stuttgart oder so? Also ich hoffe wirklich auf ein gutes Spiel, auf einen vielleicht wirklich auch mal souveränen Sieg, ne, auf ein 2-0. Und das ist für den HSV mit Sicherheit auch nicht das schlechteste Ergebnis. Ne? Die müssen auch erst in die Saison reinfinden. Und ja, ne? Alles andere, glaube ich, als ein Sieg wär schon wieder schwierig, glaube ich. Dann, wie eben schon gesagt, dann geht es wieder los.
Ja, das stimmt. Da sehnt man sich doch nach der guten alten Favre-Zeit, als die Spiele noch 1-0 gewonnen wurden. Und ja, genau das ist es, was in den letzten Jahren einfach ein bisschen fehlt, ne? Dass du sagst, vielleicht lieber mal auch mal dreckig gewinnen, aber hinten den Kasten sauber halten und mit einem guten Gefühl das Spiel zu Ende bringen. Das fehlt in den letzten Jahren und da müssen wir unbedingt wieder hin.
Ja, und bei Favre wurde ja auch gemeckert in der Favre-Zeit. Da haben die auch alle gemeckert. Ah, langweiliger Fußball, die spielen nur nach rechts und nach links und so, ne? Das ist ja, ne, jetzt im Rückblick, da wird das glorifiziert ohne Ende. Aber ich weiß noch, wie es auch viele auf Favre geschimpft haben, ne? Und jetzt heben wir in den Himmel, ne? Also so ist es halt. So ist der Fußballfan. Genau, wir müssen auf jeden Fall definitiv diese Gegentore vermeiden. Ne? Die sind, also Tore schießen wir eigentlich immer. Haben wir in all den letzten Saisons haben wir Tore geschossen. Ne? Aber wir müssen es irgendwie schaffen, vielleicht wirklich mal, dass eine 4 vorne steht bei den Gegentoren und nicht eine 6. Wenn wir das haben, glaube ich, dann haben wir schon eine ganz entspannte Saison.
Ja, das sehe ich genauso. Das ist genau, was Borussia braucht. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist meiner Meinung nach eben der Schlüssel zum Tor, zur Einstelligkeit. Wir müssen den Laden hinten in den Griff bekommen. Das kriegen wir eben nur mit diesem klaren System hin, mit den klaren Positionen, die wir jetzt so häufig angesprochen haben. Und ja, jetzt lassen wir uns überraschen, was Borussia draus macht, was am Sonntagabend passieren wird. Vielen Dank, Holger, dass du heute mit dabei warst. Wir verabschieden uns für die heutige Aufnahme. Wir hören uns nach dem Spiel gegen den HSV wieder. Euch allen da draußen eine gute Zeit, viel Spaß gegen den HSV und bleibt gesund. Bis bald.
Danke für die Grüße aus Münster. Ciao.